2010 hat ihr Zieljahr erreicht. Eigentlich sollte der Arbeitsmarkt wettbewerbsfähiger gemacht werden. Doch vor allem in den Hartz-IV-Gesetzen sehen viele einen Angriff auf den Sozialstaat. Soll Hartz IV abgeschafft werden?
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einer Premierensendung, die erste Phoenix-Runde in 2010. Natürlich befassen wir uns heute mit der entsprechenden Agenda und dem Herzstück. 5 Jahre Hartz IV und man kann sagen, das ist in der Gesellschaft angekommen. Viele Jugendliche zum Beispiel sprechen von Harzen. Das heißt jetzt aber nicht etwa, dass es da eine gewisse Zuneigung gäbe oder gar eine Akzeptanz. Ganz im Gegenteil, viele Menschen wollen Hartz IV wieder abschaffen, wollen es loswerden, quer durch die Parteien verlangt man Reformen und Veränderungen. War das also alles Murks, was die damals gemacht haben? Oder ist Hartz IV eigentlich viel besser, als so mancher Kritiker wahrhaben will? Darüber wollen wir diskutieren, unter anderem mit Klaus Brandner, einer der Väter der Agenda, kann man sagen. Damals war er Arbeitsmarkt- und sozialpolitischer Sprecher der SPD. Außerdem ist bei uns Heinrich Alt. Als Vorstand der Bundesagentur für Arbeit sagt er, Hartz IV muss weg. Er meint aber nur den Namen, alles andere findet er im Prinzip richtig. Dr. Jürgen Borchert ist Sozialexperte und Jurist am Landessozialgericht in Darmstadt und hat deswegen täglich mit den Folgen auch der Hartz-IV-Gesetzgebung zu tun. Und Helga Spindler, sie ist Professorin für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Duisburg-Essen. Und sie sagt, Hartz IV ist im Sinne der Erfinder, aber nicht im Sinne der Gesellschaft. Herr Borchert, fangen wir mal mit Ihnen an, weil Sie ja auch wirklich ganz viel zu tun haben mit Hartz-IV-Empfängern. Können Sie mal aus Ihrer Sicht sagen, was bedeutet es heute in der Gesellschaft, Hartz-IV-Empfänger zu sein?
Also ich bin selber kein Hartz-IV-Empfänger, sondern bin in einer ungleich angenehmeren Situation. Aber was man feststellt, ist, dass wir weit über den Empfängerkreis der Hartz-IV-Leistungen hinaus eine große Verunsicherung spüren. Und das zeigt sich bei uns in der Gerichtsbarkeit in enorm gestiegenen Fallzahlen. Ja. Wir sind also regelrecht überschwemmt worden von den Fällen im Hartz-IV-Bereich. Und wir wissen, dass viele von den Fällen, die bei uns verhandelt werden, zugunsten der Kläger ausgehen.
Aber Sie haben ja viel mit Familien zu tun, darauf wollte ich hinaus. Wo haben denn die Familie das große Problem?
Also für Familien ist natürlich ein großes Problem angesichts der Tatsache, dass die Hartz-IV-Regelsätze so bemessen wurden, dass man sich nicht an Mehrpersonenhaushalten orientiert hat, sondern an Einpersonenhaushalten im untersten Fünftel der Einkommensgruppen.
Wo müssen die sparen?
Sie müssen überall sparen. Das ist vor allen Dingen ist es für die Kinder sehr kritisch, weil spezifische Kinderbedarfe sind im Regelsatz nicht abgebildet. Mhm. Und das Problem ist, dass man sich orientiert hat an der Gruppe der Einpersonenhaushalte, die innerhalb des untersten Fünftel der Haushalte, an denen man sich orientiert, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, dass diese Einpersonenhaushalte mit ihren Verbräuchen deutlich unter dem Pro-Kopf-Verbrauch der Mehrpersonenhaushalte liegen. Und wir haben diesen Fehler ja entdeckt bei unseren Überlegungen, ob die Regelsätze verfassungskonform sind. Und die Sachverständigen, die wir gehört haben, haben das bestätigt. Und die Sache wird demnächst vom Bundesverfassungsgericht entschieden.
Darüber reden wir gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber was da draus spricht, ist ja, dass man eine große Ungerechtigkeit empfindet, Herr Brandner. Sie als eben einer der Väter dieser Agenda 2010. Wie sehen Sie das denn jetzt, wenn nun ganz viele, auch Ihre eigene Partei, sagt, das muss abgeschafft werden oder zumindest stark reformiert werden? Haben Sie damals Murks gemacht?
Es stand von vornherein fest, dass man bei einem solch riesigen, komplizierten Gesetz die Anpassung an die Praxis dauerhaft vornehmen muss. Man muss die Kraft haben, bei einer solchen großen Veränderung dauernd nachzusteuern. Und da hat sich überhaupt nichts geändert. Aber die Grundlinie ist absolut richtig deshalb, weil es darum ging, die langanhaltende Arbeitslosigkeit, insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit, wirksam zu bekämpfen, darauf zu setzen, dass alle Menschen wieder eine Chance haben, in Arbeit zu vermittelt zu werden. Und dass es letztlich darum auch ging, Menschen, die total im Dunkeln waren, die wir statistisch schon gar nicht mehr erfasst hatten, Hunderttausende, aus diesem Dunkel herauszuholen, der Gesellschaft zu sagen, das ist die Ausgangssituation und anhand dieser Ausgangssituation Fördermaßnahmen, Aktivierungsmaßnahmen zu organisieren, damit diese Menschen wieder eine Chance haben, wie unser Grundgesetz das vorsieht.
Wenn Sie jetzt sagen, die Grundlinie ist richtig, der neue Parteichef Sigmar Gabriel sagt aber, da muss von Grund auf was geändert werden. Ist das Anbieterei von ihm und falsch?
Nein, was er sagt, ist ja ganz deutlich, dass die Kritik zum Beispiel an der Berechnung der Regelsätze zu Recht besteht. Deshalb gibt es da Bedarf, gerade insbesondere auf die Kinderregel setze, transparent
zu machen. Aber er will im Grunde genommen mit Agenda 2010 und Hartz IV nichts mehr zu tun haben, die SPD. Ist das Anbieterei? Nochmal die Frage.
Nein, die Frage Agenda 2010 muss dann insgesamt gesehen erläutert und angesprochen werden. Agenda 2010 und Hartz IV stehen für die Mehrheit der Gesellschaft etwas Negatives. Inhaltlich gesehen geht es bei der Agenda aber doch nicht vorrangig um Hartz IV. Es ging darum, dass wir so eine langanhaltende Wachstumsschwäche hatten, dass wir in Bildung investieren müssen, dass die Kommunen wieder mehr Geld bekommen.
Aber wir reden jetzt nur über Hartz IV und das eben ist doch etwas, wovon sich wirklich abgewendet haben. Aber Sie
und
sagen
diese Facette, sage ich Ihnen, und das ist ja eigentlich ganz wichtig, dass wir erlebt haben gerade in den letzten Jahren, dass über 1 Million mehr Menschen in Arbeit gekommen sind.
Das würde ich mir von Herrn Alt noch mal kurz genauer erklären lassen, weil Sie haben ja die Zahlen, die Sie auch immer verkünden, Herr Alt. Was hat Hartz IV wirklich geleistet auf dem Arbeitsmarkt?
Also ich glaube, es hat zumindest geleistet das, was Klaus Brandner sagte, dass wir mit den Menschen gemeinsam wieder darum kämpfen, dass sie eine Teilhabechance in der Gesellschaft haben. Von den Regelsätzen mal abgesehen, kann man darüber diskutieren. Sondern das Wichtigste von Hartz IV gegenüber der alten Welt war, wir versuchen mit diesen Menschen wieder einen Weg zu finden, zurück in die Arbeitsgesellschaft. Das war früher bei der Sozialhilfe nicht so. Und bei der Arbeitslosenhilfe war es auch nur teilweise so, dass wir uns ernsthaft bemüht haben, dies zu tun. Jetzt ist die Situation da, wo wir mit jedem, der erwerbsfähig ist und in Hartz IV ist, in der Grundsicherung ist, nach einem Weg suchen. Wie kann er wieder seine Existenz durch eigene Arbeit sichern? Und das ist sicherlich etwas Neues, dass wir das noch nicht in dem Umfang schaffen, von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen her, wie wir uns das wünschen, auch von der Qualität des Vermittlungsgeschäfts, wie wir es betreiben. Das sind sicher Mängel, an denen man arbeiten muss und an denen wird auch gearbeitet. Aber ich glaube, diese Grundidee war richtig. Die Menschen sollen wieder ein würdevolles, ein eigenbestimmtes Leben führen.
Herr Brüchert, Sie haben die ganze Zeit gezuckt. Sie sehen das offensichtlich anders.
Ich kann wirklich nur staunen, wie Sie bei einer Zahl von 7,5 Millionen Arbeitssuchenden im Jahre 2004 auf 2005 hin unterstellen, dass alle von diesen 7,5 Millionen Arbeitssuchenden den Weg zurückfinden müssten durch Fördern und Fordern.
Also Dr. Brüchert, erstmal zu den Zahlen. Es gibt zwar 6,7 Millionen, die leistungsbezogen sind, davon sind aber 2,2 Millionen Arbeitslose. Also man muss schon unterscheiden zwischen denen, die Leistungen beziehen und denen, die arbeitslos sind.
Und denen, die in der stillen Reserve sind. Nur es geht
Reserve ist nochmal ein eigenes Thema, hat mit Hartz IV nichts zu tun.
Es geht doch einfach darum, dass diese Leute in der großen Mehrzahl nicht durch eigenes Versagen arbeitslos geworden sind und eben auch nicht der Typ des arbeitsunwilligen, faulen Schmarotzers sind.
Hat ja auch keiner und
kommen wir vielleicht später auf das Menschenbild, das dahinter steckt. Ich würde aber ganz gerne...
Sie meinen, diese Instrumente seien das Richtige, um diese Millionen Arbeitslosen wieder mit Arbeitsplätzen zu versorgen.
Darf ich da einmal kurz Professor Spindler fragen? Haben Sie den Eindruck, dass wirklich durch Hartz IV auch Langzeitarbeitslosigkeit abgebaut werden konnte, was ja eigentlich ein erklärtes Ziel sein sollte?
Diesen Eindruck kann man haben, kann man nicht haben. Die Zahlen da sind überhaupt nicht belastbar, weil wir die Zahlen vorher ja auch nicht haben.
Aber das verstehe ich nicht.
Ich muss sagen,
was meinen Sie damit? Wieso sind die Zahlen nicht belastbar? Wir haben doch ganz kleine Arbeitslosenstatistik.
Ja, wissen Sie, mit der Statistik habe ich halt mein erstes Problem. Ich finde ja, dass Sie seriöse Statistiken machen, aber wenn ich bei einer Statistik erstmal noch 2 Seiten Beipackzettel lesen muss, um überhaupt zu verstehen, wer heute noch als arbeitslos gezählt wird und nicht, wenn ich erst nachgucken muss, ob einer, der arbeitslos ist, nur deswegen nicht als langzeitarbeitslos gezählt wird, weil er eine kleine Unterbrechungsmaßnahme hatte. Wenn die Menschen, die mit verdienenden Ehepartnern zusammenleben und arbeitslos sind, überhaupt nicht mehr mitgezählt werden, nur weil die Ehepartner genügend Geld haben. Wenn
das ist
junge
falsch.
Menschen,
das ist völlig falsch,
wenn
was Sie hier
junge
erzählen,
Menschen,
die werden
die,
mitgezählt,
die
natürlich
unter,
sind die in der Statistik.
Wenn Sie vielleicht kurz
Unterhalt
mit einer Frage Eltern bekommen, auch nicht mehr mitgezählt werden.
Vielleicht können Sie es einmal kurz erklären lassen. Es gibt Zahlen aus dem Dezember 2008, die ich nun habe. Damals gab es 5,6 Millionen Bezieher von Arbeitslosengeld, also 1 und 2. Nach Ihrer Statistik aber nur 3,1 Millionen Arbeitslose. Wird da die Statistik geschönt oder wo sind die 2,5 Millionen
Menschen? Nein, die Statistik wird nicht geschönt. Wir zählen die Menschen nicht mit, die in aktiven Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik sind. Das sind derzeit 870.000.
Was sind das für Maßnahmen?
Das sind Menschen, die sich beispielsweise vorbereiten auf das Nachholen eines Hauptschulabschlusses, die sich vorbereiten auf einen Berufsabschluss, den sie machen wollen, die in Trainingsmaßnahmen sind, die in berufsvorbereitenden Maßnahmen sind und so weiter. Die werden nach der gesetzlichen Definition nicht als Arbeitslose, sondern als Arbeitssuchende gezählt.
Mhm.
Dann haben wir Menschen,
die haben sich in der Gesamtheit der Zahl der letzten Jahre überhaupt nicht verändert.
Richtig.
Das ist der entscheidende Punkt, damit deutlich wird, dass mit der Statistik nicht getrickst wird. Darauf kommt es wirklich an. Also das heißt, die Personen, die durch Maßnahmen aus der aktiven Arbeitslosenstatistik nicht herausgenommen werden, aber nicht gezählt werden als arbeitslos, haben sich in der Summe in den letzten 10 Jahren quasi nicht verändert.
Und was genau hat sich verbessert, Halt?
Verbessert hat sich, dass wir mit jedem, der arbeitslos oder arbeitssuchend ist, nach einem Weg suchen, wie er wieder in die Arbeitsgesellschaft zurückkommt. Und ich gebe Ihnen ja zu, Herr Dr. Borchert, das ist bei den jetzigen Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes ein schwieriges Unterfangen. Es ist eine große Herausforderung, nur wir bemühen uns bei jedem, einen Weg zu suchen und auch zu finden. Und wenn er für diesen Weg Unterstützung braucht, auch diese Unterstützung zu organisieren, wie wir das derzeit bei 870.000 Menschen tun.
Darf ich jetzt trotzdem noch mal einmal ganz genau fragen? Also wenn man jetzt nur über sogenannte Langzeitarbeitslose redet, hat sich das denn seit Einführung von Hartz IV, haben sich da die Zahlen verbessert?
Die Zahlen haben sich verbessert. Wir haben keine Statistik über die Sozialhilfe, was Langzeitarbeitslosigkeit angeht, ist richtig. Die haben mit der Arbeitslosigkeit erst begonnen, am 1. Januar 2005. Völlig klar, stimme ich Ihnen zu. Aber wenn ich mir unsere Zahlen derzeit angucke, und es hat sich nichts in der Arbeitsmarktpolitik verändert, dann haben wir auch im Jahr 2009 einen Rückgang der Langzeitarbeitslosen. Wir haben noch derzeit gut 900.000, aber 30.000 weniger als im letzten Jahr, trotz Wirtschaftskrise.
Frau Spindler, ist für Sie, oder Herr Borchert, Sie wollten gleich direkt darauf antworten.
Wie viele von denen, die wir jetzt sozusagen aus der Langzeitarbeitslosigkeit raus haben, sind in prekären Arbeitsverhältnissen gelandet?
Können Sie mal kurz sagen, was prekäre ist? Können Sie die kurz beschreiben?
Ja. Aber wir wollen auch den Zuschauern zuallererst einmal deutlich machen, dass mit der Statistik nicht getrickst wird.
Nee, gut, das haben wir verstanden, Herr Brandner. Das haben wir verstanden, akzeptieren das auch. Aber jetzt sind wir doch in der Frage, wenn wir es tatsächlich geschafft haben und wir glauben Ihren Zahlen und Ihnen da, dass es tatsächlich weniger Langzeitarbeitslose gibt, dann muss man ja fragen, wie wertvoll sind die Arbeitsplätze denn, die geschaffen werden? Darauf wollten Sie gerade hinauf, Frau Spindler.
Da bin ich auch ein bisschen zusammengezuckt, als gesagt wurde, wir suchen einen würdigen Weg der Teilhabe. Ich bin 20 Jahre fast mit Sozialhilfe beschäftigt. Und weiß genau, dass auch Beschäftigungsförderung in der Sozialhilfe in großem Umfang, vor allen Dingen in den 90er Jahren, stattgefunden hat, so im Umfang von 300.000 Maßnahmen. Also es war nicht so, dass die alle im Dunkeln waren und nicht gefördert worden sind. Ich weiß, dass es große Probleme bei der Betreuung der Arbeitslosenhilfebezieher gab, weil die Behörde sich nicht drum gekümmert hat. Und noch größere Probleme mit den Sozialhilfebeziehern, die sich auch damals ja alle immer arbeitslos melden mussten und der Vermittlung zur Verfügung standen. Nur was mir auffällt, wir hatten in der Sozialhilfe, und das war für mich ganz wichtig, eine Zielorientierung, die sich ergeben hat in der Nachkriegszeit, nämlich diese Ausrichtung auf ein würdevolles Leben. Und mit dieser Veränderung ist dieser ganzen Sozialreform diese Ausrichtung verloren gegangen. Die Ausrichtung auf ein würdevolles Leben ist im neuen Gesetz nicht mehr drin und meines Erachtens auch gar nicht aus Versehen vergessen worden. Und deswegen geht es ganz ziellos in verschiedenen
Wenn ich Sie unterbreche, können wir vielleicht das mit dem Menschenbild auch, das dahinter steckt, noch ein bisschen nach hinten verschieben. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen beim Thema Arbeitsmarkt jetzt auch bleiben und deswegen noch mal die Frage stellen. Was sind das denn Ihrer Ansicht nach oder Ihrem Wissen nach für Jobs, die da geschaffen werden für Langzeitarbeitslose? Da wollten Sie ja eben darauf hinaus.
Wir wissen, dass die Leiharbeit enorme Zuwächse zu verzeichnen hat, sich mehr als verdreifacht hat unter dem Regime von Hartz IV. Und also unter dem Regime ab 2003 der Reform der Arbeitnehmerüberlassung. Und das sind durchweg Arbeitsplätze. Man erlebt es gerade am Fall Schlecker, wo man sehr zweifeln muss, ob das eine guter und richtiger Weg ist, für Langzeitarbeitslose wieder zu Jobs zu finden, die erstens genug Geld bringen, dass man davon aus einem Verdienst auch leben kann. Und zweitens, ob es Jobs sind, die angesichts der Tatsache, dass die meisten dieser Leiharbeitnehmer im Vergleich zu der Stammbelegschaft deutlich schlechter bezahlt werden, die sozusagen gleichheitsrechtliche Probleme aufwerfen.
Herr Brandner, müssen Sie sich ausgerechnet als SPD vorwerfen lassen, Mac-Jobs und Billiglohnsektor geschaffen zu haben?
Also erstens schafft die SPD ja nicht die Jobs.
Damals mit Rot-Grün zusammen die Gesetze bereitet
Da muss man nur eins zu eins zusammenzählen können. Und Herr Dr. Borchert hat ja im Kern auf einem Punkt recht. Er sagt, das, was wir an Jobs haben, sind nicht alles tolle Jobs und sind nicht Jobs, mit denen wir als SPD oder auch ich als jemand, der an diesem Prozess mitgehört, zufrieden sein kann. Überhaupt nicht. Das ist auch nicht die Frage. Wir müssen nur bei den Daten und bei den Orientierungen, glaube ich, schon die Ehrlichkeit haben, dass wir die harten Fakten einfach sprechen lassen. Die Leiharbeit ist ausgedehnt worden. auch deutlich ausgedehnt worden. Wir haben in etwa in der Spitze 720.000, 740.000 Leiharbeitsverhältnisse in Deutschland. Von der Größenordnung her sind das aber nicht alles prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Wir haben ein großes Problem, und das ist, dass bei der Frage der Leiharbeit sogenannte christliche Gewerkschaften Tarifverträge abgeschlossen haben, die Scheintarifverträge sind, die Arbeitsbedingungen beinhalten, die aus meiner Sicht unwürdig sind, schlicht unwürdig sind. Hier ist der Gesetzgeber auch gefordert, aktiv gefordert. Das hat die letzte Regierung, die SPD in der letzten Regierung, sehr engagiert versucht zu tun, Lohnuntergrenzen einzubauen, so wie wir insgesamt gesehen, da muss man Frau Professor Schubert recht geben, nämlich Mindestlöhne brauchen. Es kann ja nicht sein, dass solche Arbeitsverhältnisse, von denen man als Einzelner nicht leben kann, dass sie als normale Arbeitsverhältnisse gelten. Da haben Sie ja die volle Unterstützung. Aber hier, man muss, ich finde, in dieser Debatte sehr differenziert auch vorgehen. Es gibt eine Menge an Arbeitsplätzen, die geschaffen worden sind, ja nicht nur durch Hartz IV, sondern letztlich, weil wirtschaftliches Wachstum organisiert worden ist. Und auf dieses wirtschaftliche Wachstum durch eine gute Arbeitsvermittlung, durch einen guten, wenn man so will, Betreuungsprozess, schneller und besser Arbeitsvermittlungen durchgeführt werden konnten, die auch in vielen Fällen in ganz normale, ordentliche Arbeitsverhältnisse geführt haben.
Sehen Sie das anders?
Da setzt genau meine Kritik an. Wenn man überlegt, wir haben so viele Arbeitslose, woran liegt das? Dann muss man doch zunächst mal die Gründe sortieren. Und dann wird man sehr schnell auf das Hauptleiden der deutschen Wirtschaft stoßen. Und das ist die Nachfrageschwäche. Und wenn man sich fragt, woher rührt diese Nachfrageschwäche, dann stößt man genauso schnell auf den Umstand, dass wir seit Jahrzehnten eine Umverteilungspolitik von unten nach oben betreiben. Und es gab einmal einen Wirtschaftsnobelpreisträger, Herrn Havelmüll, der hat gesagt, die Kraftreserven einer Volkswirtschaft liegen genau umgekehrt im untersten Drittel der Bevölkerung, der Einkommensgruppen. Und da hätte man sich darauf konzentrieren müssen und dann wäre man auf eine sehr interessante Frage gestoßen, warum in Deutschland sich die Massenarbeitslosigkeit auch in den untersten Lohngruppen breit machte. Die sind nämlich Lohngruppen mit Arbeitsplätzen mit wenig Produktivität. Und diese wenig produktiven Arbeitsplätze müssen den ganzen dicken Sack der Sozialversicherung genauso tragen, nach dem gleichen Prozentsatz, linear proportional, wie die Höherverdienenden.
Und darf ich einen Gedanken hoch von Ihnen kurz aufgreifen, weil Sie das sagen? Also bevor wir jetzt irgendwie die Sozialsysteme komplett umkrempeln, vielleicht einfach da bleiben. Also wenn die Massenarbeitslosigkeit da ist, wo die Jobs nicht mehr so produktiv sind, gäbe es denn eigentlich, sagen wir mal, qualifizierte Jobs, die man nicht als Billiglohn oder so weiter bezeichnen kann? Gibt es denn da genug eigentlich in Deutschland für alle?
Nein, die gibt es nicht genug. Aber ich kann auch einem Arbeitslosen nicht helfen durch ein volkswirtschaftliches Seminar oder sagen, wir ändern erstmal die Einkommensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland, die Vermögensverteilung, dann finden wir vielleicht für sie Arbeit. Das wird ihm nicht helfen. Sondern ich habe immer ein Interesse daran, ihm so schnell wie möglich zu helfen. Ja. Und da kann ich nur aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung eins sagen, auch der schlecht bezahlte Job ist immer noch begehrenswerter als die Arbeitslosigkeit. Auch das muss man wissen. Und das gehört zur Wahrheit.
Da hätte man sich
einrichten können. Vielleicht noch ein Punkt, der in meinen Augen ganz wichtig ist. Wir haben Menschen, die haben 10, 20 Jahre oder Menschen, die haben noch nie gearbeitet in ihrem Leben. Glauben Sie wirklich, aber dass das es gelingt?
Das ist doch kein Massenphänomen.
Das ist ein großes. Wir hatten, als wir losgezogen sind 2005, hatten wir 400.000 Menschen arbeitslos gemeldet, die noch nie in ihrem Leben abhängig beschäftigt waren. 400.000.
Und wie viele davon waren ganz junge Menschen, denen man die Lehre versaut
hat? Da war die ganze normale Altersverteilung drunter, bis zu 60-Jährigen, die noch nie in ihrem Leben beschäftigt waren und erwerbsfähig waren bei 3 Stunden am Tag, die sie noch arbeiten konnten. Glauben Sie wirklich, dass es gelingt, diese Menschen zu Facharbeiterlöhnen dauerhaft zu integrieren in die Volkswirtschaft? Welchen Arbeitgeber wollen Sie dafür gewinnen? Ich kann doch immer nur für diese Menschen werben. Und vielleicht noch ein Thema zur Zeitarbeit. Wir wissen, dass viele überhaupt erst durch Zeitarbeit eine Chance hatten, erwerbstätig zu sein.
Da wollte ich gerade drauf hinaus.
Wir haben Übergänge von der Zeitarbeit in Dauerbeschäftigung, derzeit um die 20%, in wirtschaftlich besseren Zeiten 30%. Das ist auch nicht so schlecht. Zeitarbeit ist nicht nur Schlecker und Zeitarbeit sollte man auch nicht zu einem Popanz machen. Wir haben rund 27 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Deutschland und derzeit noch 570.000 Zeitarbeiter. Das sind gerade mal 2% aller Beschäftigungsverhältnisse.
Ja, Frau Spindler, Sie wollten auch schon die ganze Zeit was dazu sagen. Also die Frage ist ja, das, was wir jetzt gehört haben, ist ein, wie immer man sie nennt, prekäres Arbeitsverhältnis, Zeitarbeitsverhältnis, Billigjob, Mac-Job, wie immer man das nennen will, ist es immer noch besser als gar keinen Job. Sind Sie da mit einverstanden?
Also wenn ich da klar sagen soll, ich finde, es ist nicht besser, sondern würdige Arbeit ist für mich eine Arbeit, bei der ich auch als Arbeitnehmer mitgestalten kann und bei der ich vor allen Dingen auch verhandeln kann. Und mein Hauptproblem ist, dass weder die Behörde noch der Staat kann Arbeitsplätze schaffen ausreichend. Das ist ganz klar. Aber ich kann als Behörde und als Sozialstaat Menschen davor bewahren, dass sie erpresst werden. Und das, meine Hauptkritik daran ist, dass über die Zumutbarkeit Menschen dazu gepresst werden, ohne noch verhandeln zu können, diese schlimmen Arbeitsverhältnisse anzunehmen und überhaupt nicht der Markt funktioniert, in denen zum Beispiel die Zeitarbeit sich wie in anderen Ländern bemühen muss, etwas attraktivere Arbeitsfelder zu schaffen. Und wenn ich diese Menschen nicht mit Sanktionen bedrohen würde, dann könnten sie sich selbstbewusst am Arbeitsmarkt behaupten und könnten optimale Arbeitsverhältnisse bekommen. Aber genau das wird kaputt gemacht.
Aber Sie müssen sich ja trotz allem fragen lassen, das, was Herr Alt gesagt hat. Ist es denn, kann es denn sein, dass sich jemand besser fühlt, wenn er eigentlich am Rande der Gesellschaft steht, dadurch, dass er keinen Job hat? Kann das wirklich die Lösung sein? Oder sagen wir nicht die Lösung, aber die bessere Variante sein?
Also wenn jemand das auch gerne macht und sich besser fühlt, das ist ja gerade die Diskussion bei diesen meines Erachtens sehr entwürdigenden Mehraufwandsbeschäftigungen, die wir auch Ein-Euro-Jobs nennen. Wenn jemand das freiwillig machen will, weil er sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf, das hatten wir 20 Jahre in der Sozialhilfe auch mit Erfahrung, dann würde ich da überhaupt nicht bremsen. Aber Menschen gegen ihren Willen, jede Verhandlungsmacht am Arbeitsmarkt zu nehmen über diese Zumutbarkeitsregel und dadurch den Arbeitsmarkt zu verschärfen, zu Lasten gerade dieser einfachen Arbeitnehmer, das ist für mich eine dieser Sachen, wo der Kompass im deutschen Sozialstaat durcheinander gekommen ist. Das ist meine Hauptkritik daran.
Es geht doch nicht um volkswirtschaftliches Seminar, sondern es geht schlicht und einfach um die Tatsache, dass der Staat, und das finden Sie in den gesamten Arbeitsmarktgesetzen, vom AfG über das SGB III über 30 Jahre dokumentiert, dass der Staat die Hauptverantwortung für den Arbeitsmarkt hat. Und ausgerechnet jetzt, wo der Staat über die Maastricht-Verträge die Hoheit für Geld und Währung und Zins aus der Hand gegeben hat, Schlüsselinstrumente, um den heimischen Arbeitsmarkt zu regulieren und zu schützen. Ausgerechnet da fangen Sie an mit einer Debatte, die sich gegen die Arbeitslosen als Schuldige richtet. Sie versuchen, die Opfer zu Tätern zu machen mit dieser Argumentation. Das finde ich das, was wirklich schlimm ist an der Sache.
Habe ich nicht gehört hier heute Abend, dass aus Opfern Täter gemacht werden. Überhaupt nicht.
Sie haben von 400.000 Leuten geredet, die man in die Arbeit schaffen müsste. Das geht doch gar nicht an das Problem, an den Kern. Das ist eine... Es ist eine Operation ohne Diagnose, die da passiert ist.
Herr Brandner, damals war in der SPD, wird es ja auch wahrscheinlich ganz viele gegeben haben, die so argumentiert haben. War das so ein bisschen auch, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt mal Schluss machen mit dem, wir nennen es jetzt auch mal Alt-68er Sozialromantik?
Nein, das war es nicht. Im Kern will ich auch sagen, die Zeit, wo wir über diese Reformen gesprochen haben, spielten die christlichen Gewerkschaften, spielte Lohndumping nicht die Rolle, wie sie heute spielt. Die Frage der Zumutbarkeit ist, ich glaube, ein politisches Problem. Es ist aber kein praktisches. Denn klar ist, dass wir dieses Thema, was Sie völlig zu Recht aus meiner Sicht ansprechen, dass Arbeit Würde haben muss und deshalb eine ordentliche Bezahlung und auch qualitative Inhalte haben muss, dass so etwas materiell gesehen nur mit einem Mindestlohn geregelt werden kann. Wir haben in Deutschland Tarifautonomie. Wir wollen, und gerade eine SPD will starke Gewerkschaften, will auch nicht eingreifen in gewerkschaftliche Politik. Da wir aber wissen, dass auf dieser Ebene die Arbeitnehmer schlecht organisiert sind, sie im Grunde genommen relativ schwach sich wehren, brauchen wir das, was in 21 europäischen Ländern ist, eine untere Lohnauffanglinie, die zumindest eine existenzsichernde Entlohnung vorsieht.
Ich will trotzdem nochmal darauf zurückkommen,
was Herr
Borcher hat gerade gesagt, ja, der Sozialstaat ist dadurch in Gefahr geraten,
ja, ganz im Gegenteil. Abgeschafft.
War das denn nicht, war das nicht möglicherweise sogar etwas, was erwünscht war?
Nein, die Rolle ist, durch die Reform ist der Sozialstaat in seinen Strukturen überhaupt gesichert worden. Der Sozialstaat ist deshalb, ja, ich sage es Ihnen ganz klar, weil wir eine Phase hatten, dass die Arbeitslosigkeit kontinuierlich anstieg, die Langzeitarbeitslosigkeit nicht abgebaut wurde, auch bei Konjunkturaufschwung nicht abgebaut wurde, sondern wir einen immer höheren Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit hatten, der Aufwand zur Finanzierung der Arbeitslosigkeit immer größer wurde und die Folge war, dass der Sozialstaat nicht gesagt hat, wir müssen Reformen machen, damit wir die Ursache für das zu geringe wirtschaftliche Wachstum und damit die Ursache für zu wenig Arbeitsplatzentwicklung bekämpfen, sondern Man muss Leistungen kürzen. Das waren die Antworten. Um genau diesem Prozess entgegenzutreten, dass die Leistungen nicht weiter gekürzt werden müssen, sondern dass wir eher dafür sorgen, aktive Hilfe zu organisieren. Mhm. Und aktive Hilfe heißt letztlich, dazu sind wir bisher noch gar nicht in dem Maße gekommen, dass jemand wirklich begleitet, gefördert, unterstützt wird, um eine ordentliche Arbeit anzunehmen. Unwürdige Arbeit anzunehmen, ist aus meiner Sicht auch juristisch übrigens unzumutbar. Deshalb sage ich, wir haben das Problem politisch, aber wir haben aber es nicht praktisch. Juristisch gesehen ist die Frage von Zumutbarkeit ganz anders zu beurteilen, als wir es politisch momentan diskutieren an dem Punkt.
Darf ich trotzdem noch einmal kurz zurück in die Zeit, weil ich über den Sozialstaat, der da möglicherweise abgeschafft werden sollte, auch rede. Hatten Sie denn, ja, es gab ja damals, ich erinnere mich auch noch daran, es gab ja Riesenschlagzeilen, dass man sich beschwert hat über die Leute, die in der sozialen Hängematte liegen und nichts tun. Gab es die denn überhaupt?
Also einen gewissen Prozentsatz gibt es immer, den würde es auch immer geben, das muss diese Gesellschaft auch aushalten, aber das ist nicht das Problem. Damit können wir auch umgehen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wenn das 2% sind, die wir derzeit sanktionieren, dann sind es halt 2%. Und die wird es immer geben, die nicht an dieser Arbeitsgesellschaft teilweise auch aus guten Gründen teilnehmen.
Aber es ist übers Ziel hinausgeschossen, weil ja gerade so viel Wert auch darauf gelegt werden wurde zumindest, dass man auch sanktionieren konnte.
Ja, wir sind nicht über das Ziel hinausgeschossen. Was Sanktionen angeht wegen zumutbarer Beschäftigung, erstens mal, wir haben doch in der Bundesrepublik in Deutschland das Problem, dass wir nicht Hilfsarbeiter brauchen, sondern Fachkräfte. Die finden wir leider unter Hartz-IV-Empfängern zu wenig. Ich würde mich freuen, wir hätten mehr darunter, die wir vermitteln könnten in die Wirtschaft.
Die Fachkräfte sind die, die sich am meisten beschweren über ihre Behörde.
Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir prügeln niemand in eine Arbeit, die er nicht will, weil wir wissen, es ist sinnlos. Nach 4 Wochen ist er sowieso wieder da und der Arbeitgeber wird auch niemanden einstellen, der nicht arbeiten will oder der die Arbeit nicht machen will. Wir haben, um eine Zahl zu nennen, bei mehreren Millionen Vermittlungsvorschlägen, die wir im Jahr machen, im letzten Jahr gehabt Sperrzeiten wegen oder Sanktionen wegen Ablehnung einer zumutbaren Beschäftigung 9.600. Wenn das die große Sanktionsdrohung ist, dann lebe ich in einer anderen Welt. Also noch nicht mal 10.000 Sanktionen wegen Ablehnung einer zumutbaren Beschäftigung bei mehreren Millionen Vermittlungsvorschlägen. Also wir behandeln dieses Thema schon, glaube ich, würdevoll, um in Ihrem Ausdruck zu bleiben.
Um eben kurz auf die aktuelle Diskussion zu gehen, weil Sanktionen verstärken ja gerade aktuell diskutiert wird, habe ich dann rausgehört, ist Quatsch, muss nicht sein.
Na, man könnte es, ich nehme mal die 1-Euro-Jobs, die Sie ja auch als unwürdig empfinden. Ja. Ich erlebe mehr Arbeitslose, die einen solchen Job haben wollen, als die, die ihn ablehnen. Ich könnte mir dort auch genaue Umkehrung vorstellen.
Ja, legen
und sagen,
Sie doch die Sanktionen nicht mehr drauf, dann sehen Sie, wie viel das
freiwillig machen. Wir haben auch bei 1-Euro-Jobs, das sind diese 9.600, die wir dort haben, insgesamt. Ich hätte kein Problem damit, um das auch mal anzubieten, wenn wir sagen würden, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit hat der Arbeitslose ein Recht auf einen solchen Job. Nicht, er hat eine Verpflichtung drauf, ihn anzunehmen, sondern er hat ein Recht drauf. Und ich befürchte, die Zahlen würden nach oben gehen, nicht nach unten.
Ich habe da
weil
keine
viele
Befürchtung.
Arbeitslose dies also, möchten, wenn sie keine andere Alternative haben.
Wenn die Arbeitslosen schon so resigniert sind, dass sie sowieso nicht mehr hoffen, eine Arbeit zu finden, dann nehmen sie die an.
Ja.
Ja, aber das ist Resignation und das ist kein Erfolg.
Das ist nochmal ein anderes Thema.
Herr Brandt. Es gibt zwei Dinge. Gerne auf das Argument vielleicht kurz vorab eingehen. Natürlich die Sache 1-Euro-Jobs, sage ich Ihnen aus meiner Einschätzung heraus, da gibt es viele Probleme, die nicht in Ordnung sind. Weil vor Ort das nicht immer so funktioniert, wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hat. Dieses Wort 1-Euro-Job bildet ja sowieso etwas ab, was faktisch nicht ist, sondern dass man für 1 Euro arbeiten gehen muss. Es ist geplant mal als eine Arbeitsgelegenheit für diejenigen, die so arbeitsmarktfern sind, die wieder einen ganz normalen, in eine Regel hineinkommen soll.
Genau.
Und darüber, wenn man so will, eine Weiterbildung kommt oder eine Maßnahme kommt, um eingestellt zu werden. Dass das nicht überall so funktioniert, würde ich Ihnen aus meiner Sicht gerne zugestehen. Aber der Kernpunkt ist jetzt zu der Frage der Zumutbarkeit. Die Zumutbarkeit war bei der Entstehung dieses Gesetzes so, dass wir härtere Kriterien im Gesetz vorgesehen hatten. Innerhalb der Koalitionsverhandlungen und des Vermittlungsausschusses, in dem dieses Gesetz nachher gelandet ist, hat der konservative Teil und die Länder sind an diesem Punkt beteiligt und die CDU war beteiligt, verlangt, dass die Regelung bezüglich der Zumutbarkeit so justiert wird, wie sie heute ist. Aber faktisch gesehen, um das so zu sagen, ist es in der politischen Wertung aus meiner Sicht so, dass aus dieser Zumutbarkeitsregel eine große Drohgebärde gemacht worden ist. Inhaltlich gesehen spielt sie, also rechtlich gesehen, spielt sie gar nicht die Rolle, wie wir sie quasi in der politischen Bewertung erleben.
Das wird eine schlechte PR, das ist Ihr, sagen Sie ja auch.
Fragen Sie mal Arbeitslose, die damit
konfrontiert sind. Ja, natürlich. Ich gestehe Ihnen das gerne ein. Es ist wirklich so, wie das, der ganze Prozess, der Hartz-Prozess, stark ein Prozess ist, der in der öffentlichen Wertung und Bewertung recht negativ dasteht. Inhaltlich gesehen haben wir es noch nie gehabt, dass wir es wirklich geschafft haben. Und das muss man ja mal ganz deutlich sehen, es geht ja um Leistungsempfänger. Wenn wir sagen, wir haben 400.000 Menschen aus dem Dunkel wirklich herausgeholt, die in keiner Statistik waren, die nicht aktiviert worden wären, die Chancen durch diese Regelung bekommen haben. So, und die Frage ist, dass wir bis zum heutigen Tag noch nicht so weit sind, dass wir sagen können, die Chancen sind flächendeckend schon so gut genutzt, dass wir zufrieden uns zurücklehnen können. Das können wir bei Gott nicht.
Gut, da müssen wir dann aber auch nochmal drüber reden, wie das denn klappen soll mit dem Fördern. Also jetzt auch wieder aktuell 280.000 Hartz-IV-Bescheide sind falsch. Kann das sein, dass viele Mitarbeiter, die eben nicht nur für die Bescheide, sondern auch für die Vermittlung zuständig sind, dass die gar nicht in der Lage sind, das zu leisten, was sie da tun sollen?
Also mit den fehlerhaften Bescheiden müsste man vielleicht etwas mehr dazu sagen. Erstens mal, Sie müssen mal das Volumen sehen, das wir jedes Jahr an Bescheiden überhaupt produzieren. Wir werden, wenn 2009 abgerechnet ist, im letzten Jahr wahrscheinlich produziert haben über 20 Millionen Bescheide. Davon gehen 770.000 in den Widerspruch von diesen über 20 Millionen Bescheiden. Das ist eine Widerspruchsquote, die ist im anderen Sozialrecht durchaus üblich und die war in der Arbeitslosenhilfe und in der Sozialhilfe auch nicht niedriger. Sondern das ist die Widerspruchsquote, die wir in der Sozialhilfe hatten und die wir in der Arbeitslosenhilfe auch so hatten. Dann ist noch mal ein kleiner Teil von diesen Bescheiden, wo wir stattgeben, etwa einem Drittel. Da muss man auch noch mal gucken, warum erfolgt die Stattgabe. Die Stattgabe erfolgt häufig, weil neue Unterlagen beigebracht werden oder weil sich das Recht inzwischen geändert hat. Also das ist im Normalverhältnis, es gibt keine Dramatik zu sagen, da nimmt jetzt ein Mensch sein Recht wahr. Wir haben einen Rechtsstaat und ich bin doch froh drüber, dass in 700.000 Fällen die Menschen sagen, wir lassen noch mal das überprüfen, was die Behörde hier gemacht hat. Das ist doch, der Rechtsstaat funktioniert. Und wenn er mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, kann er zu Dr. Borchert gehen und kann sagen, ich lasse das auch noch mal ein Sozialgericht überprüfen. Warum beklagen wir das?
Vor die Bürger stellen, Bundesverfassungsgericht.
Eben, genau so ist es. Und der Dr. Borchert, bei Ihnen kam noch dazu, die Sozialhilfe hat ihre Fälle geregelt in der Verwaltungsgerichtsbarkeit und jetzt ist alles in die Sozialgerichtsbarkeit gekommen. Deswegen gibt es bei Ihnen auch viel mehr Fälle als in der Vergangenheit. Das muss man auch sehen.
Gut, jetzt haben Sie sich da so ein bisschen verteidigt. Trotzdem nochmal die Frage, wo sehen Sie denn Bedarf an Verbesserung, was die Qualität Ihrer Mitarbeiter auch angeht?
Da haben wir haben zwei Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Der erste Punkt, das ist aber durch die Organisationsdebatte geschuldet und dass wir immer noch nicht die organisatorische Aufstellung gefunden haben, die das Verfassungsgericht
also
verlangt hat.
Von Kommunen
ja, und wir haben immer noch Arbeitsgemeinschaften. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, sind verfassungswidrig ab 1. Januar 2011. Ja. Wir müssen in diesem Jahr die Organisation umstellen. Und wir hatten durch diese ungeklärte Organisationsfrage zu viel Fluktuation in den Arbeitsgemeinschaften, in den großen Arbeitsgemeinschaften bis zu 20% des Personals, die in einem Jahr gewechselt haben. Das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wir hatten dadurch natürlich einen unheimlichen Qualifikationsbedarf, den wir auch nicht so abdecken wollten, wie wir uns das gewünscht haben, weil uns die Wirtschaftskrise in die Quere kam. Denn die Zahlen, mit denen wir mal glaubten zu starten im Jahre 2005, waren viel niedrigere als die, die wir tatsächlich gekriegt haben. Das gehört auch zur Wahrheit.
Wann werden Sie denn genügend Mitarbeiter haben, die sich qualifiziert, auch psychologisch qualifiziert, um die entsprechenden Hartz-IV-Empfänger kümmern können?
Ich glaube, wir haben erstmal sehr motivierte und sehr engagierte Mitarbeiter und wir haben auch Mitarbeiter, die mit Freude bei der Arbeit sind. Wir haben keine frustrierten oder gequälten Mitarbeiter, sondern wir befragen unsere Mitarbeiter regelmäßig. Wir befragen im Übrigen auch unsere Kunden regelmäßig und kriegen derzeit nach Schulnoten bei Kunden, die wir nicht befragen, sondern die im Auftrag von uns befragt werden, die Schulnote 2,8. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man denkt, in welcher existenziell schwierigen Situation die Kunden sind. Deswegen, ich glaube, wenn wir eine stabile Organisation haben, ist es auch machbar, dass wir sehr schnell mit motivierten und engagierten Mitarbeitern eine qualitativ sehr gute Leistung
das
bringen, die wir heute noch nicht haben,
gebe ich zu.
Also man muss nochmal nachfassen und sagen, das ist schon eine erstaunliche Leistung auch der Mitarbeiter auf den Ämtern war damals, diese Umstellung vollzogen zu haben binnen kürzester Zeit. Ja. Das geschah zum großen Teil auch mit Personal aus Auffanggesellschaften von Bahn, Telekom und Post. die früher kein Sozialverwaltungsrecht gemacht hatten. Das ist auch ein Grund für diese Lawine von
Verfahren. Und nicht jeder kommunale Mitarbeiter kam aus dem Sozialbereich.
Ganz genau.
Das heißt, da sind die Defizite entschuldbar, auch für Sie noch entschuldbar.
Nein, die sind für mich nicht entschuldbar.
Nein, das ist aber eine Erklärung für diese Lawine.
Ja, Frau Spindler,
sagen Sie eben, was ich noch mal nachfragen wollte, ist, auch die Sozialhilfe hat schon Sanktionsinstrumentarien gekannt, die dem sehr ähnlich waren, was wir heute haben. Ja. Und deswegen bezweifle ich diese Zahl von 400.000, die man aus dem Dunkel geholt hätte. Interessant ist noch, dass damals die Wohlfahrtsverbände unisono den Vorschlag gemacht haben, einen öffentlichen Beschäftigungssektor einzurichten mit einem Mindestlohn von 7 Euro, und haben vorgerechnet, dass das eine große Ersparnis für die öffentlichen Kassen wären, wenn wir einen Beschäftigungssektor einrichteten. Und wenn man weiß, dass insbesondere Familien Hauptleidtragende sind mit ihren Kindern im Hartz-IV-Bezug, dann weiß man, was für eine Katastrophe sich da anbahnt mit einer Erblichkeit von Sozialhilfeempfängerstatus. Da hätte man korrigieren müssen, gleich von Anfang an, indem man flankierend so einen öffentlichen Beschäftigungssektor gerade für Familien einrichtet. Warum ist es nicht
passiert? Aber Herr Borchert, da haben wir jetzt ein komplett neues Sozialsystem quasi entworfen. Das können wir jetzt zumindest in den letzten 10 Minuten hier nicht mehr diskutieren. Deswegen würde ich
Gutes Beispiel nennen, was wir derzeit tun.
Wenn es ganz kurz ist.
Ich war gestern in Sachsen-Anhalt. Wir haben mit der Landesregierung dort verabredet, dass wir mit allen Familien, wo Vater und Mutter arbeitslos sind, zumindest entweder für den einen oder für den anderen etwas tun, damit die Kinder ein Vorbild haben, das morgens aufsteht. Endlich. Ja,
prima.
Sowas kann man verabreden und kann es auch tun.
Da haben wir einigen Wert. Ich möchte ganz kurz, jetzt hat Professor Spindler endlich das Wort. Sie wollten nämlich dazu sagen, warum das für Sie diese Defizite im Fördern nicht entschuldbar sind.
Für mich sind Defizite weder im Fordern noch im Fördern entschuldbar. Und für mich ist nicht entschuldbar, wenn ein Mensch kein Vertrauen haben kann, wenn er zu einer Sozialbehörde kommt, dass er A, mit Leuten zu tun hat, die qualifiziert sind, die das Gesetz kennen, ja, die sich an rechtmäßige Vorgaben halten und die auch der Idee unseres Sozialstaats ein Stück verankert sind. Und Herr Alt, Sie reden wirklich etwas schön. Es ist nicht nur so, dass ganz viele Menschen, die mit ihrer Behörde zu tun haben, sich beschweren. Auch viele ihrer Mitarbeiter beschweren sich. Viele werden krank, und zwar auch qualifizierte Mitarbeiter haben Probleme, mit den Vorgaben ihrer Behörde klarzukommen. Und das hat was damit zu tun, dass seit ungefähr 10 Jahren die Bundesagentur hauptsächlich durch Unternehmensberater und hauptsächlich durch Menschen aus Management und Wirtschaft geleitet und geführt werden, von denen ich vermute, dass ein Teil § 1 des Sozialgesetzbuchs überhaupt nicht mehr kennt und sich auch nicht darauf verpflichtet fühlt. Und so viele Leute, wie von McKinsey reingekommen sind im Rahmen der Reform und wie Aufträge bekommen haben. Ich muss sagen, ich glaube, die sind nicht die geeigneten Einrichtungen, um Sozialverwaltung durchzuführen. Und die Leute können sich heute nicht darauf verlassen, dass sie vernünftig beraten und betreut werden. Und das ist für mich das Schlimme. Das Vertrauen wird jetzt seit über 5 Jahren zerstört. Und ich kann nur eines sagen. Ich würde Ihnen gerne Recht geben, dass Sie sich bemühen. Aber das könnte man an einer ganz einfachen Stelle beweisen, indem man nämlich unabhängige Beratung und unabhängige Evaluierung und Befragung zulässt und nicht nur mit den Fragen, die Sie dem Institut vorgeben, das Kunden befragen soll. Wenn Sie sich wirklich der Kritik der Betroffenen stellen würden.
Aber ich glaube, wir haben jetzt auch verstanden, dass da unterschiedliche, wirklich sehr unterschiedliche Ideen von Wirtschaft und Gesellschaft und Menschenbild auch vorherrschen. Ich würde gerne nochmal, weil wir eben darüber gesprochen haben, es gibt ja jede Menge Änderungsvorschläge. Manche Dinge werden sich verändern. Sie, Herr Borchert, haben es vorhin schon angesprochen. Vermutlich wird das Bundesverfassungsgericht die Regelsätze für Kinder anheben.
Es geht gar nicht um Kinderregelsätze. Es geht um das Verfahren, wie das Existenzminimum ermittelt wird. Das ist defizitär. Das hat bisher in Hinterzimmern stattgefunden und hatte keine Rationalitätskriterien, die man überprüfen könnte. Das ist die Frage, die Karlsruhe mutmaßlich in Kürze entscheiden wird.
Aber als Konsequenz wäre möglicherweise eben auch, dass die Regelsätze für Kinder beispielsweise angehoben werden.
Dann bei Kindern sind sie ja zwischenzeitlich schon angehoben worden. Das ist ja schon der
Antrag. Es gibt aber dann ja ein Problem, darauf möchte ich hinaus, dass, was Herr Clement immer als Abstandsgebot bezeichnet hat, dass dann möglicherweise eine Familie, die von Hartz IV lebt, mit 2 Kindern, fast genauso viel hat, wenn nicht sogar genauso viel, wie eine Familie, wo einer arbeiten muss. Wie will man dieses Dilemma auflösen?
Also, der Herr Clement ist jetzt übrigens in unter Vertrag bei dem größten Zeitarbeitsunternehmen weltweit. Das ist auch so eine Pointe, die man in Erinnerung haben sollte, wenn man weiß, dass er die treibende Kraft für die Leiharbeit war. Aber kurz dazu, wir haben zu dieser Frage in unserem Vorlagebeschluss an das Bundesverfassungsgericht umfangreiche Ausführungen gemacht und haben darauf hingewiesen, dass dieses Problem entsteht durch die deutsche Sozialversicherung, die mit ihrem gewaltigen Abgabenkeil Familien dasselbe abverlangt wie einem Single von seinem Einkommen, obwohl Familien natürlich durch die Zahl der unterhaltspflichtigen Kinder jeweils viel weniger leistungsfähig sind. Da ist der Kern des Problems. Und da ist auch sozusagen das, was Herr Alt als volkswirtschaftliches Seminar bezeichnet, dass alle Wissenschaftler sich einig sind, dass die Sozialversicherung der Dreh- und Angelpunkt wäre für eine Reform, die mehr Arbeitsplätze schafft und vor allen Dingen im unteren Einkommensbereich. Mhm. 1 Prozentpunkt Sozialversicherungsbeiträge runter, da schwanken die Zahlen zwischen 60 und 100.000 Arbeitsplätze mehr. Deswegen liegt der Schlüssel für den Arbeitsmarkt in Deutschland, nachdem wir die anderen Instrumente aus der Hand gegeben haben, bei der Reform der Sozialversicherung in eine allgemeine Bürgerversicherung.
Herr Brandner. Da sind Sie ganz dabei, ne?
Wir haben die Sozialversicherung ja Gott sei Dank schon ein Stück weit dahin bekommen, dass die Beiträge nicht gestiegen sind, sondern mehr steuerfinanziert wird. Ich bin mal 98 gestartet mit 43,5% Sozialversicherungsbeiträgen. Heute sind wir bei unter 40. Aber das hängt nicht damit zusammen. Ja, ist ja aber die Frage bleibt letztlich, dass die Sozialversicherungsbeiträge, was Sie sagen, ist ja letztlich in Ihrem Sinne, dass die hohen Sozialversicherungsbeiträge arbeitsplatzwirksam sein sollen. Es hat sich also etwas getan auf dem Gebiet. Wir können immer sagen,
Sie
noch
sagen
nicht
im
genug.
Grunde genommen, Hartz IV ist, es muss noch was verändert werden, verbessert werden, immer noch weiterhin.
Ja, aber Hartz IV ist der entscheidende Punkt, über den wir gerade reden, ist, dass die Organisation nicht abgeschlossen ist. Und die Beschäftigten, die durchweg motiviert sind, aber nicht wissen, gehöre ich jetzt zur Kommune zukünftig, gehöre ich zur BA, bin ich irgendwo dazwischen, wo ist meine Perspektive, wer hat eigentlich das Sagen? Diese Ausgangssituation, die ist aus meiner Sicht erheblich prekär. Und da hat die jetzige Koalition eben viel dazu beigetragen, dass das, was entwickelt worden ist, dass Leistung aus einer Hand, nämlich die soziale Betreuung, die Unterstützung, die Fürsorge, alles das, was jemand braucht, um überhaupt wieder in Arbeit zu kommen, jetzt wieder aufgeschlüsselt werden soll, wo die Kommunen für die Unterkunft zuständig sein sollen und wo die BA für die Vermittlung und die Weiterbildung zuständig sein sollen. Also zwei Ebenen, zwei Bescheide. Dr. Borchert wird demnächst mehr Verfahren haben, weil er auf zwei Ebenen. So, ja, und das fürchte, insofern ist etwas, dass ein guter kurz, Reformansatz kaputt gemacht wird durch eine schlechte Organisationsreform.
Man doch vorher dran denken müssen bei sowas.
Ich wollte jetzt Sie noch mal kurz, ganz kurzes Statement, aber hier und da ein bisschen was verändern muss noch gemacht werden. Würden Sie eigentlich sagen, Hartz IV kann man noch verbessern oder muss es abgeschafft werden, ist die Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben.
Also das ganze Konzept ist fragwürdig allein durch die Tatsache, dass man keine Diagnose der Ursachen der Massenarbeitslosigkeit vorgenommen hat. Man hat ohne Operation, ohne Diagnose operiert. Und das ist der große Fehler an diesem Gesetzeswerk. Man hat die Lohnspirale nach unten offen gemacht und dadurch auch Abstiegsängste in der Mittelschicht geschaffen, weil mittlerweile jeder spürt,
dass es bergab geht. Wollte ich aber von Ihnen wirklich nur kurz hören, abschaffen oder verändern?
In dieser Form abschaffen.
Sagen Sie auch?
Das ist eine fürchterliche Frage. Und zwar gerade, wenn man dieses Chaos, das so leichtfertig damals hergerichtet worden ist, wenn man das sieht, ich würde natürlich spontan Sachen abschaffen, aber wenn ich sage abschaffen, muss ich ja auch wissen, was soll stattdessen hinkommen. Und da muss ich sagen, könnte ich mir gezielte Veränderungen vorstellen, nämlich mehr Selbstbestimmungsrecht, hin wieder orientieren auf Würde und auf Mitwirkung. Da könnte man fast noch mal aus den alten Erfahrungen der Sozialhilfe lernen. Man könnte auch noch sehr viel aus der Arbeitslosenhilfe rüberholen, zum Beispiel den anständigeren Umgang mit Familien, die Freibeträge für die Ehepartner. Also man könnte das Gesetz nehmen und könnte es in eine Richtung entwickeln, die aber nicht im Sinne der Erfinder ist. Weil was nie gesagt worden ist, mit dem Fordern und Fördern, das war die Übersetzung eines englischen Begriffs, Help and Hassle, die sind etwas offener ihrer Bevölkerung gegenüber.
Frau
helfen
Spindler,
und schikanieren.
Sie hatten jetzt das Schlusswort. Wir müssen leider aufhören. Aber ich danke Ihnen allen ganz herzlich für diese Diskussion und würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder dabei sind, 22.50 Uhr. Da fragen wir dann, wie geht es eigentlich weiter mit Angela Merkel? Wie gut ist sie denn in der Führung überhaupt? Und bei uns zu Gast sein wird unter anderem Wolfgang Bosbach. Jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.